Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Keil. News und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned.
So, da sind wir wieder beim SEO-Haus, Ausgabe November 2022 mit der wundervollen Lisa.
Hallo.
Und mir, dem Jens. Cool. Jetzt müssen wir mal gleich was vorneweg sagen. Wir hatten ja auch im Oktober eine Sendung, aber die habe ich ja verkackt, weil ich deine Tonspur nicht mit drauf hatte. Deswegen ging die leider nie online, weil wer will schon nur mich hören? Vor allem, wenn man da nicht hört, was er die Gegenseite sagt, das wäre irgendwie sehr sinnfrei gewesen. Also es lag an mir, wir hatten uns probiert, meine Schuld, dieses Mal wird's besser.
Ich dachte schon, es wäre eigentlich ganz lustig, mal nur den Jens zu hören, aber ich könnte ja in die Kommentare schreiben, ob ihr das ganz gut gefunden hättet. Falls es mal wieder passiert, kriegt ihr dann die Jens-Folge.
Genau, so genau. Und dann immer so, was sagt die Gegenseite? Wie so Telefonen zuhören, so.
Ich hätte es auch nachträglich drauf sprechen können.
Naja, genau, das wäre auch schön gewesen. Dann Hinweis in eigener Sache, wie immer, 2023 steht die SMX in München an. Das ist dieses Jahr war die SMX, glaube ich, die einzige Konferenz. Nee, Entschuldigung, das ist gerade noch eine, wo ich war, aber von den Konferenzen, die man so kennt, die andere war eine interne Veranstaltung. Ich glaube, ich halte das nächstes Jahr, weiß ich noch nicht, ich muss mal gucken, wie ich das da halte, aber ich bin im Moment nicht mehr so drauf auf das Thema, aber die SMX lasse ich mir nie entgehen. Also da bin ich immer. Und bis zum 16.12. gibt es noch den Early Bird für die zwei Tage für 1.200 €, was ja bei der aktuellen Inflation so viel ist wie nix. Also gebt es lieber aus, es wird nur weniger, wenn ihr wartet. Und mit GetTraction SMX 23. Also GetTraction wie unsere Firma, SMX wie SMX in einem Wort ohne Leerzeichen und ohne Leerzeichen 23 hinten dran gibt es nochmal 15% Rabatt. Wenn ihr natürlich den Early Bird verpasst, dann sind natürlich die 15% in Euros mehr. Das macht mathematisch trotzdem keinen Sinn, aber schön ist es ja mal, es erwähnt zu haben. Genau. Ansonsten gibt es einen Link dazu auch in den Shownotes. Und dann zum Housekeeping. Die September-Sendung, die ja wenigstens funktioniert hat, da hatten wir einen schönen Kommentar von Jens bekommen, der sich sehr gefreut hat darüber, dass wir mal wieder gesendet haben. Wir haben es auch sehr gefreut und noch mehr haben wir uns gefreut, dass du kommentiert hast, Jens. Vor allem, weil ich auch Jens heiße. Ich weiß aber nicht selber, der kommentiert hat. Und hat sich noch ein bisschen zu dem Thema Produkt-URLs ausgelassen. Und zwar in der Hinsicht, dass ich nehme die Produktbezeichnungen, Entschuldigung, die Kategoriebezeichnung, so war es gar nicht in die Produkt-URLs auf, damit man das Problem erst gar nicht hat, wenn die in verschiedenen liegen. Und macht die Segmentierung danach über den Breadcrumb und die Custom Extraction im Screaming Frog. Das ist eine sehr valide Lösung. Machen wir auch so, wenn wir auf so ein Konstrukt treffen. Einziger Nachteil an der ganzen Geschichte ist, da wir ja die für unser Search Performance Dashboard, was wir nutzen, wir nehmen die GSC-Daten und bauen, machen da ein bisschen ETL-Magie drüber und segmentieren die durch. Da habe ich natürlich keinen Screaming Frog Crawl. Also wie gesagt, wir machen das bei Kunden auch und dann legen wir eine Matching-Tabelle hinten dran, gegen die wir die Segmentierung laufen lassen, dann kriege ich wieder hin. Also ich möchte einmal segmentiert haben, ist es eine Produktdetailseite oder ist es eine Kategorieseite, das geht so. Aber auch, um zu sagen, was ist mein durchschnittliches Ranking auf Produktdetailseiten, was ist meine CTR auf Produktdetailseiten etc. Aber auch, was habe ich denn jetzt im Bereich Blumen und was habe ich im Bereich Vasen und was habe ich im Bereich Töpfe, wenn es so meine Kategorien sind. Ich will einmal thematisch und einmal template-basiert sehen, wie die Sachen performen. Und dafür legen wir, wie gesagt, die Matching-Tabelle rein. Dann kriege ich das auch hin. Nur bei jedem neuen Produkt landet es erstmal ansonsten nicht zuzuordnen. Und wenn der Bereich zu groß ist, muss man halt nochmal crawlen und die Matching-Tabelle. Das heißt, der Maintenance-Aufwand ist hier einfach etwas höher, aber gangbar. Also das kriegen wir dann auch schon hin. Ist halt einfach ein bisschen teurer. Dafür sammelt man sich auf der anderen Seite eine Menge Zeit, die man spart, weil man den Kategoriennamen weglässt. Und dann muss man immer gucken, was für einen besser oder schlechter ist. Aber es ist ein sehr valides Vorgehen.
Definitiv.
Genau. Und, aber wie gesagt, deswegen sehr valider Kommentar. So, dann hast du ein Thema mit einem Folgethema heute mitgebracht. Und zwar einmal Reichweiten für kleine Seiten aufbauen. Und das finde ich ja spannend, weil wir haben jetzt ja hier immer so von großen und komplexen Seiten, auch vorher mit Stefan oder so, es war immer so, So, jetzt hat natürlich jetzt nicht jeder eine große Seite oder auch kleine Seiten verdienen natürlich Reichweite.
Definitiv.
Exakt. Und ja, dann würde ich sagen, wenn jetzt jemand so ist, also fangen wir doch erstmal an, was bezeichnest du eigentlich als kleine Seite?
Tja, also ich würde sagen, was alles, was unter 500 URLs ist, ist sogar schon klein. Also kommt immer drauf an, ist immer alles relativ. Aber ich gehe jetzt mal wirklich ganz klein und sage, es sind jetzt wirklich so kleine Unternehmen oder Selbstständige, die da ihre Dienstleistungen drauf anbieten. Also so, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie groß sie sich aufgestellt haben, maximal 20 URLs, würde ich sagen.
Genau, 20 ist, glaube ich, schon gut, weil mit 500 kann ich schon eine Menge Reichweite machen. Also es gibt ja, wenn jetzt jemand sich mal sowas wie Finanztipp anschaut, klar, die haben jetzt mehr URLs, bei den 10.000, aber wenn man sich anschaut, ihr Ratgeberbereich, das ist eine sehr handverlesene Anzahl URLs, die wirklich ihren Traffic machen, wo dann auch mal so vier in so einem Verzeichnis, so vier Artikel liegen, das Verzeichnis so eine Sichtbarkeit von 3 hat oder so, wo man dann schon sagen kann, okay, 20 ist natürlich klar, aber jetzt sind so Themenbereiche, weil war ja auch früher, wenn bevor so die ein oder andere Update den guten Kollegen Martin Missfeld getroffen hat, gegrüßt hier an dieser Seite, hat er ja auch mit relativ überschaubaren Größen an Inhalten doch signifikant Sichtbarkeit und, glaube ich, auch Traffic organisiert gehabt. Wenn ich dir jetzt so zugehört habe, geht es dann schon auch thematisch jetzt eher im Firmenkontext, vor allem halt auch sowas wie B2B, da setzt man halt nicht auf Themen, die jetzt unendlich groß sind. Also es nutzt dir jetzt nichts, wenn die was zu Dioptrien schreiben, wenn die mit Brillen nichts am Hut haben, sondern Spezialberatung für selbstdichtende Schaffbolzen machen.
Da hast du dir jetzt aber ein Thema rausgesucht. Genau so ist es. Ja, ja, ich meine, da hat man sowieso schon mal dieses Riesenproblem, dass man da nicht auf Mozzo-Volumina liegt, selbst wenn man Bereiche hat, wo Endkunden, also B2C-Themen sind. In meinem Fall jetzt bei manchen Kunden tatsächlich so, dass es ein bisschen gemischt ist, aber natürlich der Großteil B2B ist. Da hat man natürlich dieses Problem. Und dann ist ganz oft bei diesen Websites das Problem, die sind dann selbst aufgesetzt oder von irgendeinem Developer aufgesetzt, der halt keine Ahnung von SEO hatte oder irgendwie da gar nicht drauf geachtet hat, da sollten halt einfach mal die Inhalte drauf. Und dann hast du im schlimmsten Fall, hast den One-Pager, da kriege ich ja das Grausen, wenn ich sowas sehe, dann ein ellenlanger One-Pager, wo alle Themen draufgeschmissen sind. Wenn ich jetzt unbedingt präsent sein möchte, dann ist das auch schon mal was, also damit kann man schon ranken, aber Google hat da, glaube ich, schon so seine Schwierigkeiten, einfach dann rauszusuchen, für was es dich ranken soll. Übrigens gibt es dieses Paragraph-Ranking. Ist das jetzt schon da? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich habe das bei mir im Hirn wieder unter Google-Nebelkerzen für alle Leute, die gerne Marketingtexte sich anhören, abgespeichert und nicht näher beschäftigt, ganz ehrlich gesagt.
Ja, mir ist es jetzt gerade, als ich gesprochen habe, wieder eingefallen, weil ich das lag auch ganz hinten in meinem Kopf zum Thema One-Pager. Genau, also daher, wenn man jetzt halt keine Ressourcen hat, ist das eine gute Lösung. Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte organische Reichweite aufbauen, dann ist natürlich der erste Schritt, den ich da machen würde, alles auf einzelne Seiten ziehen, das irgendwie Sinn macht, mit dem ich irgendwie ranken kann. Weil das hat ja auch den Vorteil, dass ich dann für meine Brand beispielsweise halt nicht nur ein Suchergebnis habe und meine Konkurrenten können dann die anderen Plätze abschnappen, sondern ich kann dann einfach mit 5 Platzierungen oder was weiß ich wie viel Platzierungen da ranken. Das ist natürlich schon mal ein Vorteil, dass ich da eine Domination habe.
Genau. Ja, aber was sind so die schwersten Sachen? Also wenn du jetzt sagst gerade, ich fange jetzt erstmal an. Und ich meine, uns passiert es auch ab und an mal, dass wir solche Arten von Kunden haben. Das ist dann meistens im sehr hochpreisigen B2B, weil dann können die auch unsere Pricings schlicht gehen und sind halt auch gewohnt, weil die selber noch höhere Pricings haben. und es ist halt auch ultra speziell. Aber man kennt das, wenn die dann halt selber angefangen haben, über sich selbst zu schreiben, dass man halt fünfmal liest und dann denkt man, was machen die?
Die waren noch nicht verstanden, um was es geht, ja.
Genau. Und ich meine, es geht einem ja selber, wenn man sich selbst schreibt, auch so, dass einem halt oft Leute dann nicht verstehen. Also das, da ist man jetzt ja auch nicht vor, also in keinster Weise vorgefeit. Das ist ein menschliches Problem. Aber dann sind die natürlich, dann, wie du schon sagst, ist auch die Struktur nicht da. Ich finde es mal so süß, weil da darf dir herzlich willkommen auf unserer Webseite. Da weißt du schon immer, okay. Ja. Da wusste man nicht, was man schreiben sollte. Also hat man halt irgendwas da hingeschrieben oder es stand schon im Template drin und man weiß es nicht so genau.
Ja, oder ich google diese Seiten dann und dann steht noch so schön Startseite im Snippet drin. Finde ich auch immer toll.
Das ist auch schön, genau. Aber wie gehst du da mit denen vor, erstmal denen zu erklären, dass man sich da mal strukturell auseinandersetzen muss, was man eigentlich kommunizieren will? Weil oft ist halt keine Kommunikationsstrategie, klingt immer so ein bisschen hoch, aber eigentlich weiß man gar nicht, was man sagen will und das merkt man den Seiten dann an.
Ja, also natürlich muss man da echt auf die Suche gehen, was die Leute eigentlich sagen. Da muss man viel in die Kommunikation gehen. Und dann versuche ich immer, den Leuten klarzumachen, ich spreche auch nicht mal immer sozusagen vom Nutzer, sondern ich sage auch ganz oft, ihr müsst mal überlegen, dass euch die Suchmaschine erstmal verstehen muss. Ne? Also ich weiß, User first und sowas, aber auch die Suchmaschine muss verstehen, um was es geht. Ich hatte erst vor kurzem eine Kundin, die hat dann gesagt, ja, aber die Nutzer oder die Endkunden, die da kommen, die wissen, was das ist. Weil da ging es um so eine spezielle Schulung mit einem speziellen Begriff. Da habe ich gemeint, ja, das ist ja schön und gut, aber A, weiß die Suchmaschine das nicht, nur weil der Nutzer das weiß, und B, das wäre doch noch schöner, wenn du noch Nutzer kriegst, die noch nicht wissen, was das ist, und sobald sie es brauchen, schon bei dir sind, weil sie diesen Artikel gelesen haben, ne? Also das sind solche Themen, wo man auch viel Aufklärung betreiben muss. Was erkläre ich denn alles? Wie spezifisch, wie fachspezifisch spreche ich, damit ich nicht die falschen Menschen anspreche? Die haben immer Angst, dass sie die falschen Leute ansprechen. Ja, dann bucht halt jemand mal falsch, Mai. Genau, das sind die Themen. Und dann muss man natürlich immer aufklären, also was erwähne ich und wie breit gefächert erwähne ich Dinge. Und also zum Beispiel habe ich ganz oft dann Angebotsseiten, wenn es die überhaupt gibt, und dann sind da alle Produkte drauf. Dann sage ich immer, das ist schön und gut, aber jetzt ist ja auch wieder schwierig, in dem Snippet steht dann, Brillenangebote. Ne? Und jetzt sucht aber jemand eine Ray-Ban-Brille. Und wenn deine Ray-Ban-Brille ist da drauf auf dieser Seite, aber im Snippet steht halt nun mal der Titel anders, weil das ist sozusagen die Sammelseite für all deine Angebote, da wirst du halt nicht geklickt. Und das heißt, ein Schritt ist dann erstmal, die Produkte auseinanderzuziehen und dafür einzelne Seiten zu machen. Und ja, wenn man jetzt dann alles, was das angeht, schon mal schön, sag ich mal, aufgebaut hat, dass man sozusagen alles so breit gefächert hat, wie es geht, sodass es natürlich auch noch Sinn macht. Also ich mache jetzt nicht aus einem Produkt zwei Seiten und so. Dann kann man hingehen und sagen, okay, man baut einen Blog/Ratgeber auf. Und da haben wir uns vorhin kurz dazu ausgetauscht, ne? Also ich spreche immer von einem Blog, weil in den meisten CMS, WordPress oder sowas heißt das halt Blog. Aber ich meine damit natürlich einen Ratgeber.
Genau, also technisch gesagt, so für Leute draußen, nicht Blog-Posting nehmen, sondern nicht Posting, sondern Artikel heißt es andere? Oder nee, Seite heißt es, Seiten, Page. Also nicht Posting, sondern Page. Weil die kann ich, also im WordPress, wenn ihr ein anderes CMS habt, dann was anderes, aber die kann ich halt so anordnen, wie ich sie möchte, in einer thematisch sinnvollen Struktur. Und dann kann ich die Blogposts noch, das ist aber kein SEO mehr, aber macht natürlich aus, also jetzt kein SEO mehr, dem, was wir gerade reden, über Struktur. Ich kann natürlich noch so einen aktualitätsgetriebenen Bereich haben, wenn ich so über Messen berichte oder wirklich über, wenn es aktuelle Themen gibt, also die müssen jetzt auch nicht jeden Tag da sein, das kann auch 4, 5 Mal, aber wenn ich die einfach auch spielen möchte. Das ist ja aus anderen Gründen wieder spannend sein kann. Aber das meinen wir an der Stelle, das geht halt wirklich Page, weil dann kann ich Struktur bauen.
Genau, wir wollen ja Evergreen-Content schaffen und da ist dann ja auch relativ, je nach Themenbereich, wann der Artikel erstellt wurde, wenn er regelmäßig aktualisiert wird. Ich habe nämlich jetzt gerade ans Datum gedacht, das ist natürlich in so einer Blogstruktur ganz spannend, dass oder ganz praktisch, dass da irgendwie alles mit Datum und Auto und was weiß ich was automatisiert ist. Aber klar, man hat natürlich dann andere Probleme.
Genau, und bei Evergreen ist natürlich auch blöd, wenn das Datum dann 4 Jahre alt ist. Weißt du, was ich meine? Also, okay, ich kann ein Aktualisierungsdatum hinstellen oder so, aber das ist, man ist halt nicht aktuell. Dann ist, also, es geht nicht um die Aktualität des Contents, dann kann ich das Datum auch Potato, Potato weglassen.
Definitiv. Ja, also daher würde ich dann immer dazu raten, je nach Themenbereich einfach zu schauen, welche Keywords haben ein hohes Suchvolumen, gehen meinen Kunden an, also mit welchen Keywords kann ich den Kunden dann auch zu einem Kauf bewegen und dann einfach schauen, dass man schöne Artikel dazu aufbaut. Da hätte ich eine Frage an dich, was sagst du dazu, wenn der Blog / die der Ratgeber oder die Artikel das noch relativ klein ist, fange ich dann an, dass ich sage, ich mache so eine große Pillar-Page, wo im Endeffekt so ein holistischer Text zu einem gewissen Themenbereich drauf ist und verlinke dann auf einzelne Artikel zu den Themen? Oder soll ich erstmal wild Artikel erstellen und Kategorien bilden und solche Dinge? Was würdest du da sagen?
Also das ist eine spannende Frage und depends. Die erste Thematik ist schon mal, habe ich ein Hauptthema oder habe ich davon schon gleich 4, 5? Also das macht man so ein bisschen, wenn man so eine Themenrecherche macht und sagt, okay, komme ich am Ende auf 20 Artikel oder auf 100? Also das gibt schon so ein bisschen die Struktur fest. Und dann würde ich sagen, ich würde wahrscheinlich top-down arbeiten, aber die Frage ist, wenn ich jetzt 2 Ebenen habe, also eine Einstiegsebene, wo da meine Rahmenartikel liegen, die auch besser sind als eine Kategorie. Also eine Kategorie ist wieder umsortiert. Und wenn ich eine Kategorie aufmache, dann liegen einfach Artikel irgendwie drin. Ich habe keine Struktur, der Leser hat keine Struktur und die Kategorie-Seite ist als zum Ranking-Ziel lost, weil es ist halt nicht wie bei Produkten, also im Shop, da macht eine ganz andere Geschichte, aber wenn ich im Magazin bin und habe einfach nur eine Auflistung von Artikeln und das ist ein Oberthema, also sagen wir zum Beispiel Erbrecht und dann sind meine ganzen Erbrechtsartikel da drin, habe aber selber keinen Text, der zu Erb, dann kann ich dazu nicht ranken. Dann würde Google das Ding nicht nehmen, sondern ich würde dann Erbrecht nehmen und sagen, was gibt's denn alles? Erste Standarderbfolgen, die man klären muss, testamentarische Probleme, die man klären muss und ich würde jedes Thema erstmal anreißen, und so ist alles, was Erbrecht ist, ich in einem Longread habe. Das kann dann wirklich sehr lang werden, aber alle wichtigen Sachen wie einen roten Faden A nach unten schreiben und dann jeden Block, wo ich sage, du übrigens, zur Düsseldorfer Tabelle haben wir hier noch meinen tiefen Artikel. Und zum Thema Erbfolgeregelung haben wir wieder einen tiefen Artikel. Weißt du, immer unten mit so einem kleinen Infokasten, hier gibt's nochmal einen tiefen Artikel. Und das ist dann das, mit was ich im Rennen gehe. Und das macht halt so einen Rahmenartikel, der dann den ganzen Rest sozusagen schön ordentlich verlinkt, aber in sich selber ein geschlossenes Dokument ist, was man lesen kann, macht es halt rankfähig. Und damit bin ich jedem anderen überlegen, der halt mit so einer lustigen Kategorieliste arbeitet, die und dann vielleicht noch oben so einen lustigen Einführungstext hat, der aber Pille-Palle nichts aussagt. So, und das Schöne ist, wenn ich das habe und das ist ein richtiger Artikel, hat der natürlich auch einen Autor. Also ich kann auch wieder einen Autor angeben und ein bisschen auf meine die ganzen Eats-Sachen achten, die dazu gehört. Genau, das ist das, was ich damit halt dann, also das ist halt ein vollwertiger Artikel. Also ich hatte nie Kategorien, sondern immer Rahmenartikel, die dann quasi nach unten gehen und dann habe ich halt die entsprechenden Subthemen drunter, die dann natürlich auch wieder nach oben zeigen und sagen, hier gibt's übrigens alles zum Erbrecht und ach übrigens, das hast du gerade Düsseldorfer Testament. Wäre natürlich auch spannend, wenn du in dem Fall, weil du wirst immer, wenn du das schreibst, auf einen der anderen, die auf der Ebene liegen, wieder verweisen können, so dass es in sich auch so fast schon Wikipedia-likes Netzwerk gibt, so dass dieser Klumpen in sich halt auch geclustert verlinkt ist, wild und nicht nur straight runter hoch.
Ja, ja. Das ist ja eigentlich auch so dann schon eine Art Pillar-Page, ne? So wie ich die Definition im Kopf habe. Also dieser Rahmenartikel.
Genau, aber Rahmenartikel ist das deutsche Wort. Pillar. Weißt du, wenn das ist halt so ein Thema, wenn du aus dem Redaktionsbereich kommst und viel mit Verlagen und sonstigen Kram zu tun hast und dann kommen so Leute und sagen, guck mal, in Amerika, voll der neue Trend, Pillar-Page und sagt, Pats! Idioten, das gibt's schon seit 50 Jahren, lange vor dem Internet, das Rahmenartikel, ihr Popnasen. Da muss nicht jemand mal neu erfinden, weißt du, gibt schon ein Wort für.
Ach, fancy Wörter sind doch so schön. Naja, ich weiß, was ich jetzt aber
sind
dabei.
Ja, auch Marketing-Leute, aber ich muss ja eigentlich auch abfeiern. Aber da kommt so ein bisschen der alte Mann in mir durch.
Ja. Ja, aber danke, dass du aufgeklärt hast. Ich meine, das war bestimmt dem einen oder anderen, inklusive mir, nicht bewusst. Da sieht man, dass ich auch zu diesen neumodischen Menschen gehöre. Genau. Und da tatsächlich noch natürlich das Problem, wenn ich jetzt so einen automatisierten Blog erstelle bei WordPress, ne, habe ich natürlich den Vorteil, da bildet sich automatisch, ja gut, dann haben wir aber das Vorteil, den Nachteil, dass sich das nicht rankt. Ich denke jetzt gerade drüber nach, wenn ich jetzt keine automatisierten Kategorien baue, dann muss ich ja diese Kategorien manuell pflegen, ne? Weil wenn ich jetzt sozusagen nicht dieses automatisierte Ding hinten drin habe, muss ich ja hergehen und sagen, okay, auf diesen Rahmenartikeln, die meine Kategorien sind, muss ich dann natürlich immer manuell hingehen und neue Artikel einfügen oder
weiß das nicht, passiert ja nicht. Das passiert nicht.
Ja, aber wenn ich das ergänzen würde, den Rahmenartikel, also wenn jetzt so zum, was hast du für einen Rechtsbereich da genannt, Erbrecht. Kommt dann neues Erbrecht, da kommt was ganz Neues, Tolles raus, das Recht ändert sich ausnahmsweise mal.
Dann hast du den Artikel, also das Recht ändert sich natürlich, aber dann musst du natürlich deinen Rahmenartikel in sich anpassen. Also wenn die Story im Rahmen, also es gibt jetzt eine Änderung der Düsseldorfer Tabelle, dann musst du deinen Rahmenartikel an der anpassen und dein Zielartikel zur Düsseldorfer Tabelle auch anpassen. Weil ein
neues Aktualisierungsdatum.
Genau, hast du ein neues Aktualisierungsdatum, gar nicht das Thema, aber es werden nicht mehr Artikel. Also die Anzahl der Themen, die du hast, die ändert sich nicht. Wenn du einen kompletten Rechtsratgeber hast und unser Herr Justizminister Buschmann denkt sich ein komplett neues Rechtsgebiet aus, was hier passieren kann. Und wir sagen, wir machen jetzt aus ein neues Rechtsgebiet auf im Bereich Import-Export, weil oder zum Zwischenkriegsrecht, weil wir irgendwas brauchen zwischen Krieg und Frieden, weil die Welt gerade am, keine Ahnung, also irgendwas absurd. Das gab es noch gar nicht. Dann muss natürlich ein neuer Rahmenartikel erstellt werden und dann wieder die Sachen drunter. Also deswegen ist diese Themenrecherche am Anfang so wichtig, dass ich wirklich vollständig verstehe, was in dem Themengebiet eigentlich ist. So, wenn ich jetzt ein Anwalt bin für Erbrecht, kann ich dann auch aufhören. Ich brauche mich dann nicht mit Immobilienrecht zu beschäftigen, weil ich es nicht habe. Also, Punkt. Also, so. Wenn ich jetzt mehrere Rechtsgebiete habe, brauche ich das natürlich für mehrere Rechtsgebiete. Dann würde ich die Reihenfolge festlegen, bei welchem ich, was für mich wirtschaftlich am sinnvollsten ist, also wo die Mandate am meisten Geld bringen und die am schnellsten abgehen, ist ja immer Geld plus Zeit quasi. Oder aber ich sage wirklich, ich fange mit diesen Rahmen, die in sich ja schon so gut sind, dass die in sich für ihr Thema ja ranken sollen. Weil das ist ja das Ziel, das ist das Ranking-Ziel für Erbrecht oder für Immobilienrecht oder für Arbeitsrecht. Und gehe dann quasi stückchenweise in die Tiefe. So kann man sich auch einen schönen Plan machen. Du schreibst erst den ganzen Rahmen, der in sich schon mal viel beantwortet und danach sagst du, jetzt machen wir nächste Woche den oder nächsten Monat den. Gerade mal so ein Anwalt hat nicht so ganz viel Zeit und es wäre gut, wenn man dem einen Text da zur Seite stellt, aber die inhaltliche Führung von ihm kommt. Wichtige Sache, ich würde dann auch beide als Autoren angeben, das ist absolut okay, kann man auch bei dem Schema.org angeben, könnt beliebig viele Autoren im Schema.org angeben, das ist nicht auf einen beschränkt. Und dann stückchenweise sich vorzuarbeiten. Aber klar, jede Rechtsänderung, du hältst die Sachen eben gepflegt. Das ist viel effizienter als die vielen Anwaltsblogs, wie du sagst, jetzt Gesetzesänderung, jetzt Gesetzes, das kann der ja nur zu dieser Gesetzesänderung ranken. Weil der hat ja, oder du beschreibst jedes Mal das ganze Gebiet, das ist ja Potato, Potato, du hast es schon mal gemacht. Und dann ist es nicht so. Du kannst dann nebendran in so einem Blog natürlich schon sagen, hier Breaking News, es gibt hier gerade so etwas vom Verfassungsgericht kippt XYZ. Auch übrigens, hier sind unsere Ratgeber, wir haben sie auch schon angepasst. spart dir viel Zeit. Du kannst versuchen, auf das Neue hinzu. Wahrscheinlich sind Newsletter deine Kunden besser, weil die Dinge werden wahrscheinlich nicht schwenken. Und aber diese ganzen News-Dinger müsstest du halt auch irgendwann löschen. Mhm. Weil sonst läuft dir dein Blog halt voll mit so ganz vielen hier Änderungen, da Änderungen. Es gibt kein Ranking-Ziel und ja, ist es halt nicht mehr spannend. Also da muss man ein Löschkonzept mit
denken. Implementieren. Ja, du hast jetzt eigentlich mit deiner Antwort schon eine Frage, die ich jetzt gehabt hätte, beantwortet. Also würdest du sagen, statt verstreut mit Artikeln anzufangen, sollte man eher sagen, man recherchiert einmal holistisch, man fängt mit einem großen Themengebiet an, macht den Rahmenartikel und dann fängt man sozusagen an, die weiter auszuarbeiten.
Ja,
definitiv. Obwohl natürlich Investition in einen Rahmenartikel natürlich mindestens doppelt so lang wahrscheinlich ist von der Zeit her. Man muss ja eigentlich alle Themen recherchieren, aber man hat ja schon viel Vorarbeit dann für die Artikel, die darunter liegen.
Exakt. Also klar, also muss ja auch sagen, man steckt dann halt Zeit rein. Es ist halt auch nicht das, wie, also so einen guten Rahmenartikel, also in dem Fall jetzt mal so 2 Wochen.
Wow.
So, aber das Schöne ist, wenn es halt steht und wirklich gut strukturiert ist, dann, ich kann dir das Beispiel nachher mal schicken, dann ist das aktuell halten halt auch wesentlich einfacher, weil es gut strukturiert. Du weißt genau, wo was steht, wo es eingepflegt werden muss. Das hat dann so etwas wie das Internet-Äquivalenz einer Loseblattsammlung. Wenn unsere jungen Zuhörer jetzt nicht wissen, was es ist, einfach mal Google, ist so absurd, wie die Welt früher organisiert war.
Eine lose Blattsammlung. Vielleicht willst du es doch ganz kurz definieren. Ich habe auch keine Ahnung.
Okay, also wenn du dir früher so ein, gibt es halt hier Rechtsbestände, Buchhaltung, etc. Egal, es gibt halt so, wie geht was, Gesetzessammlung, etc. Und die hast du so als Bände bekommen. So, und jetzt gibt es eine Gesetzesänderung zum Beispiel ständig. So, das heißt, du kannst dann alle 2 Monate deinen 5000 Seiten Band, weißt du, die sind so dünne, diese Bibelseiten,
oh ja.
Dings, oder wenn man Wöhe in der Hand hatte, auch so ganz dünnes Butterpapier, wo du immer denkst, was wäre egal. Dann kannst du das Ding in die Tonne schmeißen und dir so einen neuen kaufen für 150 Tacken. Da kamen Leute, da sagten, weißt du was, wir binden die Dinger nicht, sondern wir hängen die in so große Ringbücher. Das sind Ringbücher mit diesen absurden Formaten. Die sind so irgendwie zwischen A5 und A4. Weißt du, die sind so ganz komische Größe und so ein bisschen, also die, ganz absurde Formate haben die. Und dann hast du das Ding gekauft mit samt Abo. Und dann kriegst du das Ding mit 5 und dann kriegst du so einmal in der Woche oder alle 2 Wochen so einen Umschlag und da liegen nur Seiten drin und dann sagt, bitte austauschen, Seite 93, Seite 95, Seite 98 und das nennt man Loseblattsammlung, weil es eigentlich lose Blätter ja in so einem Ringbuch war. Dann hast du die einfach ausgetauscht.
So, also hast du früher einen Azubi gebraucht, der das ausgetauscht hat für dich
immer. Jetzt kenne ich, weil ich irgendwann mal was gelernt habe. Also genau, exakt. Man war ja auch mal Azubi, also.
Ja, wow. Das war ein
schöner Kram. Der andere Spaß war Rechnung ist Daten eingeben an einer schönen AS400 im Schneemantel im Sommer. Auch spaßig.
Wow.
Das erzähle ich jetzt nicht, was es ist. Also das könnt ihr AS400 einfach mal gucken als schöne Mainframe-Geschichte. Ja.
Ach ja. Ja, das ist doch eigentlich schon auch wirklich eine super Antwort eigentlich grundsätzlich, wie man On-Page-Reichweite für kleine Seiten kriegen kann. Also abgesehen davon, dass man natürlich On-Page aufräumt, ne? Also Title Description von der wichtigsten Seite, Startseite runter bis zur letzten durchoptimieren und Heading-Tags durchoptimieren. Also die H1, schaut euch die wirklich genau an, dass eure Seite auch so benannt ist, wie man die auch finden soll. Optimalerweise deckt sich Title und H1. Soweit es geht. Ne? Und dann ist aber tatsächlich eine Frage, was darf man denn heutzutage off-page noch machen? Ne? Also Link-Building ist ja schon immer noch in aller Munde, aber eigentlich darf man das ja gar nicht. Dann gibt es natürlich die wunderbare Versteckt-Variante, ich mache einen Gastartikel mit einer Verlinkung auf mich als Autor. Das ist im Endeffekt ja auch ein schöner Backlink. Was fällt denn dir da dazu noch ein?
Immer daran denken, was die Firma selber kann. Ich würde immer aus den Firmenressourcen meiner Kunden herausdenken. Also ich muss ganz klar sagen, wir haben mit Linkbuilding hier gar nichts zu tun. Wir machen es nicht. Und wir machen kein aktives, was aktiv wird, wir machen kein aktives Linkbuilding. Also wir gehen nicht hin, kaufen irgendwas oder organisieren irgendwas oder tun irgendetwas. Es gibt 1-2 externe Kollegen, die wir bei Kunden empfehlen, kommt aber ganz selten vor, weil natürlich der Großteil unserer Kunden oder Kunden es einfach nicht brauchen. Also ich meine, hier bei euch, bei damals bei unserer Zusammenarbeit, wo du billiger warst, also das war einfach nicht das Problem. Also Nee, da, definitiv Punkt. Ja. So, wenn wir jetzt für unsere Verlage arbeiten, die kriegen am Tag mehr Links, als man zählen kann, einfach weil der Kram ständig irgendwo verlinkt wird. Das ist einfach nicht das Thema. Das heißt immer, dass ich nicht damit meine, es ist unwichtig, es ist für unsere Art, für die Kunden, die wir arbeiten, einfach überhaupt nicht das Thema. So, es kommt ganz selten vor, dass Kunden das als Thema haben. Und dann empfehlen wir die Zusammenarbeit mit Kollegen. Also wir sagen dann nicht, wir machen das und kaufen irgendwann ein, sondern wir sagen, nee, du, wir kennen wirklich gute Leute, hol die zusätzlich rein, was den Zeitpunkt hat, dass ich ordentlich draufschauen kann, weil ich, es läuft nicht über meine Kasse, das ist ganz wichtig. Weil sonst habe ich, also wenn es über meine Kasse läuft, habe ich kein Interesse an QS. Bei den Kollegen, die ich reinhole, weiß ich, dass sie ordentlich arbeiten, ich muss da nicht wahnsinnig viel aufhören, aber ich kann halt ehrlich schauen und wenn wir anderer Meinung sind, sagen wir das auch, das geht auch, weil wir uns wirklich alle schon lange kennen und schätzen, aber wir sind nicht verbandelt. Es gibt auch keine Kickbacks oder sowas bei dem weil alles, was dazu führt, dass ich nicht kritisch bleiben kann, gibt's nicht.
Ja.
Punkt. So, und also nur weil Leute gefragt haben, Jens, du sagst immer, das ist nicht so, ja, bei uns ist es nicht. Und wir haben genau einen Fall aktuell, der wirklich sehr speziell ist, wo wir das haben. Und da klappt genau diese Art recht gut. Aber jetzt kommen wir zu dem zurück, was machen wir denn? Wir hatten schon durchaus Leute im B2B-Bereich gehabt, wo das auch ein Problem gewesen ist und wo wir dann gesagt haben, okay, lass uns da mal zusammen nachdenken, was man tun kann. Weil lustigerweise passieren ja Sachen. Und da komme ich jetzt wieder zu einem zeitlichen Block zum Beispiel hin. Der Klassiker bei uns in der Branche ist ja das lustige Recap-Schreiben.
Ja, logisch.
Punkt. Also brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Warum schreibt man ein Recap? Weil man hofft, dass man irgendwie sich einen Link einfängt. Das wird man, also ganz im Ernst. Wer will lesen, was ein anderer da erlebt hat und wie das Essen war? Also ohne Scheiß. Ich habe übrigens in die Show Notes, gibt es unseren Recap rein für die SEO.com. Wisst ihr auch, warum wir den Kram machen? Das ist der einzige Grund, warum wir das machen. Kann man ruhig auch mal ehrlich sein an dieser Stelle. Aber immerhin konnte ich jetzt von Temfrequenz drüber verlegen. Also ihr seht schon, da ist das Thema. Aber natürlich viel viel spannender ist natürlich, dass man dort anfängt, auch generell über alles, was man so tut, was irgendwie aktiv ist, zu schreiben. Also man, wenn man zu einer Messe geht, doch ausstellt, würde ich das beschreiben. Ich würde natürlich auf der Messe auch sagen, ich hätte gerne einen Ausstellerlink. In der Regel gibt es das, wenn man da irgendwo gibt es Ausstellerverzeichnisse, die auch in der Regel verlinkt sind. Das hat man auch mal, viele Orte machen das nicht. Dann kriegen sie dreimal eine E-Mail, dass wir ein Logo rüberschicken können. Keiner hat Zeit, sie zu bearbeiten, da wenn es so kleine sind, weißt du, und dann geht sowas mal unter. Aber die haben meistens auch eine Pressestelle, wo man dann sagen kann, guck mal, wir berichten hier von unserem, vielleicht machen sie es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es da ist, ist durchaus gegeben. Oft hat eine Veranstaltung, eine Messe, irgendeinen Ausrichter, also die Messegesellschaft, aber einen Ausrichter. Also sowas wie die Demexco wird von der BVDW, weißt du. Und die haben auch meistens sowas wie ein Pressespiegel, Hinterherberichterstattung, ähnliches. Dann an Presse-Ad einfach mal den Kram hinschicken, gerade wenn man schöne Bilder und sowas macht. Und dann auch Nachbericht, wie war es denn an der Presse, wie haben wir es erlebt, gerade wenn es so. Deswegen sind die meisten Recaps auch immer positiv, sonst kann man es ja nicht teilen. Also Ehrlichkeit ist eine Bitch.
Muss mehr man Ehrlichkeit im Netz.
Genau. So, das geht natürlich. Aber natürlich auch, wenn man in der Presse stattfindet. Also die Leute sind gerade auch im B2B, sind die sehr speziell und die haben dann eigene Fachmagazine, wo die dann durchaus stattfinden. Die können auch Print sein, das ist ganz egal. Aber wenn man Print ist, dann sagt man hier, wir waren dort und dort, einen kurzen Excerpt. Dann haben die meistens irgendeine Seite, wo das Printmagazin ist. Da muss man es irgendwie kaufen für eine fast fantastische Milliarden Euro, weil so Fachmagazin unendlich teuer ist. Man legt dorthin und sagt, ich war, ach übrigens, für Presse an, hier, ich bin Experte, bei Presseanfragen bitte melden. Also auch deswegen so sagen, Pressespiegel hinhalten und auch eine Website-Punkt, wo man sagen kann, unsere Presseveröffentlichung. Weil es gibt immer Presseleute, die Experten suchen und darauf wird dann auch die Inhalte optimieren, weißt du, Experte für, weißt du, im Interview, weißt du, unser Geschäftsführer Experte für im Interview bei. Weil dann ist Experte-Interview sowas quasi im Titel mit drin. Die suchen immer, ich meine, in der Regel haben die ihre Leute auf Kurzwahl zu den Themen, aber wenn die nicht können, müssen die relativ schnell jemand anders. Ich bin auch schon hier, echt ohne Witz, in meinem Edeka und dann klingelt mein Telefon und da war einer, sagt, hier, guck mal, WDR, ich bräuchte mal kurz von Ihnen O-Ton, was halten Sie denn von Quant? Ich so, du wolltest mich verarschen, ich stehe gerade an der Kasse. Ja, ich muss aber 10 Minuten auf Sendung gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, wird halt nichts werden, mein Freund, weil wie immer, ist viel zu wenig Geld. Die wollen immer TV-Werbung. Mit TV-Werbung kriegen sie keine Suchmaschine vorwärts. Wird nicht funktionieren.
Die wollen dann im Gegentausch dir TV-Werbung anbieten, oder wie?
Nee. Die haben einfach, also die Quant, damals diese lustige Suchmaschine, kennt ihr eigentlich noch eine? Egal. Die hat halt gesagt, die wollen halt irgendwie eine riesen TV-Kampagne, das Budget war dann nicht so riesig, die sie genannt haben. Ich dachte, da kommen sie aber nicht sehr weit mit, ihre Suchmaschine bekannt machen. Ja. Und da habe ich halt gesagt, das wird nicht funktionieren. Das hat schon live.com, wenn auch weiß, so hieß Bing mal früher, probiert. Und die hatten Microsoft hinten dran. Ich krieg so durch Marketing den Kram nicht angeschoben. So funktioniert Zugriff nicht. Dann müsste ich Geld in die Hand nehmen und mir den Slot von Apple kaufen. Da bin ich aber viele Milliarden los. Also, und nicht ein paar Millionen für TV-Werbung. Also, da sieht man, das war meine Antwort in dem Ding. Also, das sind schon die Zehnerpotenzen in einer vielfach anderen Liga, was da aufgewendet wird. Und der so, ach, Google bezahlt dafür Geld. Bei Dings habe ich jetzt wieder was gelernt. Aber hat er seinen O-Ton gehabt, war Quo, konnte auf Sendung gehen. Weißt du, so was passiert. Oder wie kam der zu mir? Ja, mein Experte war nicht da, ich habe gegoogelt und irgendwie kam ich bei Ihnen raus. Ja, geht doch. Also sowas passiert schlicht und einfach. Natürlich nicht ständig, aber ein, zweimal im Jahr. Ich meine, wir reden jetzt im B2B-Bereich. Da hat ja keiner viel. Wenn du hingehst, guckst du so Domain-Verlinkung 10, 50, 120 ist schon viel. Weißt du, wenn du dann so 2, 3, 4 Sachen einsammelst, ist schon viel. Und das ist natürlich eben mit Gastartikeln. Ich würde nicht Gastartikel bei Web, aber in Fachmagazinen Themen unterzubekommen. Die suchen meistens Themen. Die suchen Autoren. Da kann man durchaus auch mal versuchen, unterzukommen. Oder wenn ich Anwalt bin, bei Anwalt.de, die nehmen auch jeden Depp, der was publiziert. Also es gibt ja auch Sachen, wo du einfach wild publizieren kannst in dem Bereich, die eine gewisse Stärke haben, wo du einfach mal durchlaufen kannst. Und dann kommst du relativ gut mit hin. Man fragt Leute, seid ihr in euer IHK aktiv? Ja, nein. Wenn ja, wer ist denn da so? Kann man da was zusammen machen? Was ist regional? Also dann gibt es ja B2B, dann fördern die da ihre Hallenhalmer Mannschaft oder sowas, weißt du? Ja. Und da kommt auch mal die Presse, da kommt es in die Ortspresse rein. Und dann sprecht mal mit den Leuten und sagt, was man so macht. Also da gibt es so viel Kontakte bei denen, die man oft nicht nutzt.
Ja, definitiv. Da haben wir ja einige Möglichkeiten jetzt, die wir da angehen können. Ja. Richtig super. Also ich würde sagen, da ist echt viel drin in der heutigen Folge, ne?
Ja, auf jeden Fall. Da geht eine Menge, aber ich versuche immer wirklich die Stärken der Leute rauszuholen, die sie da haben. Und die sind immer andere. Also das muss man da einfach schauen, was geht. Weil das, was ich habe, also auf was ich Zugriff habe, auf das hat jeder SEO Zugriff. Das ist halt weder unique noch irgendwie spannend. Kannst du, wie viele Leute mir diese ganzen Listen herschicken? Und ich sag mal, Kinders, will ich doch gar nicht haben. Also bitte. Das heißt, wenn du sie mir schickst, dann schickst du so jeden Honk. Also was soll das sein? Oder dieses Ganze hier, für hier Domain Authority 57 Seite zum Thema XY auf so einer Facebook-Gruppe, wer braucht Link? Sei okay, jetzt brauche ich ihn schon nicht mehr, mein Freund. Jetzt instant nicht mehr.
Ja, Wert von 100 auf 0 gesetzt.
Genau, also das ist immer, ich bin aber ganz irritiert, wer da alles antwortet von den Leuten, die man so kennt. Ich so, willst du den verarschen? Ist ja langweilig, stehst du gerade unter der Dusche, wartest du vor der Toilette, ist besetzt, man weiß es nicht. Warum antwortet man da? Öffentlich. Finde ich alles immer etwas irritierend und wie gesagt, halt auch nicht für wahnsinnig sinnvoll. Genau. Ja. Aber wie gesagt, es geht wirklich viel, was wirklich absolut konform ist.
Definitiv. Ja, cool.
Oder ein bisschen ja. Auch, wenn man noch nichts macht, überlegen, wo kann man ein bisschen was. Sponsor. Das wir ganz offen für uns. Wir haben jetzt hier zum Beispiel gesehen in Dieburg draußen. Also für Leute, die sich in Südhessen nicht so auskennen, Dieburg ist neben Darmstadt, deswegen heißt der Landkreis Darmstadt, Dieburg. Und der Campus von der Hochschule Darmstadt hat einen Teilcampus in Dieburg draußen. Da haben wir auch alle studiert. Und weil dieser Campus da draußen ist, gibt's da so eine Content-Marketing-Konferenz, so studentisch und regional selbst organisiert. Ist auch wirklich auch nur Südhessen da, also kein Riesending, aber irgendwie ganz lustig. Habe ich gedacht, wir können ja immer hingehen und ein bisschen schwätzen. Wir haben aber ganz basic SEO, also alles easy, weil eine ganz andere Zielgruppe überhaupt nicht. Aber viele junge Leute, wir kennen auch die Leute so. Aber das hat, glaube ich, der Online-Communication-Studiengang gemacht. Den gab es damals noch gar nicht, als ich studiert habe. Da habe ich die auch angeschrieben, weil wie sieht es aus? Und meinte, ja, klar, Sponsoring freuen wir immer, geht hier. Es kostet auch irgendwie 200 Euro und zack, bumm, bist du auf so einer Hochschulunterseite drauf.
Also, das ist natürlich gut.
So, aber einfach fragen, weißt du, das ist easy peasy, lemon squeezy. passiert. Wir machen unseren eigenen, du weißt ja auch, und das ist so ein Kram, wo man natürlich dann eine schöne Bewertung für unser Google-Local-Eintrag zusammenbekommt. Also einfach mal überlegen, was macht man, und wenn man was macht, Leute fragen, oder mit wem kann man was machen. Ich habe jetzt so zwei Firmen, die habe ich gar nicht jetzt irgendwie rein zufällig gesehen, denn Darmstadt, die auch was im Online, die kannte ich gar nicht. Und da habe ich gesagt, die muss ich jetzt mal anschreiben, ob die mich mal auch inhaltsmäßig bei uns am Stammtisch vorbeikommt. Und dann hat man wieder Kontakte gemacht. Also einfach Dinge machen und dann passieren Dinge.
So ist es.
Genau.
Das kann man auch generell, glaube ich, als Schlusswort hier ganz gut verwenden. Wenn man die Reichweite für kleine Seiten steigern will, macht Dinge, dann passieren Dinge.
Absolut, genau. Genau. Cool, dann sind wir damit fertig. Ich hoffe, das war spannend für alle. Ich glaube schon, oder? Drückt mal die Daumen. Hoffe auf eure Kommentare, dass ihr uns schöne Kommentare schickt. Wenn es nicht so schön war, dann lasst die Kommentare weg. Oder schreibt trotzdem schöne. Das ist immer so. Dann, wie gesagt, ein kurzer Rückblick also Ausblick zu Events und Konferenzen muss ich nicht machen. So viel kommt das Jahr nicht mehr. Das Jahr ist fast fertig. Rückblick, ich war virtuell auf der Search and Reach von der ARD. Ist eine super nette Veranstaltung. Die machen die ARD intern. Ich meine, das sind ja, glaube ich, sehr viele Landesrundfunkanstalten. Das war spannend, weil die haben interne Leute da. Da war der von der Tagesschau, der Mensch, der hat erzählt, was Tagesschau bei TikTok macht. Okay, das hat mit meinem Job so gar nichts zu tun. War aber spannend. Also einfach so, wie man halt Sachen spannend findet. Sehr schön, aber war auch der Kollege Zichwart, also die holen auch Externe dazu, Andor Palu an der Stelle gegrüßt, Stefan Zich natürlich auch, aber auch eine süddeutsche Philipp Bojen, der hat erzählt hat, wie die von Thema zu Abo kommen, auch eine ganz spannende Sache für so einen Verlagsbereich, die Kollegen von Spiegel, die gesagt haben, wie sie sich redaktionell und SEO-mäßig organisieren in so einem großen Haus und so. Also unwahrscheinlich spannendes Programm, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Ich habe was erzählt zum Thema, wie kann ich aus News-Ticker Ever-Ticker machen? Er wählt ja News-Ticker, weißt du, so Bundesliga-News-Ticker, Tor, nein, Tor, Ball, hin. So, gibt es aber natürlich auch für lange Themen, Corona, Ukraine-Krieg oder ähnliches, die halt dann, wobei man es ja sagen muss, ist ja Krieg gegen die Ukraine, wenn wir hier semantisch korrekt bleiben. Und wie man das aber mal weiterdenken kann und sagen, wie kann ich denn noch viel mehr Sachen in dieser Art und Weise bespielen? Was sind eigentlich Best Practices für den Aufbau von so einem Ticker? Weil da gibt es ein paar lustige Constraints, in die man reinreden kann. Was ich machen muss, damit die fliegen. Und ein paar lustige Erfolgsbeispiele, weil es ist im Verlagsbereich ein sehr effizientes Mittel, wo man also mit relativ überschaubar. Ich habe das Problem, ich muss als Verlag jeden Tag neuen Content produzieren. Aber ich kann hier dauerhaft Themen besetzen mit nicht ganz so viel redaktionellen Ressourcen. Das ist natürlich schön. Und wie gesagt, ich bringe das Thema auch in der gekürzten Fassung und ein bisschen aktualisiert zur SMX mit. Für den Fall, dass irgendjemand an dem Thema Interesse hat, ist jetzt ja auch ein bisschen sehr speziell. Ich mag die Speziellen. Da kriege ich immer die kleinen Räume, die großen. Mag ich mal nicht so sehr. Ja, weil der große Raum, entweder du machst die Kino, da sind irgendwelche Leute drin, die sagen, oh toll, egal was gesagt wurde, oder du hast ein Spezialthema, also dann sitzt du im großen Raum und dann bleibt die Hälfte der Leute sitzt da drin, nur weil die einfach drin sitzen geblieben sind und dann sagen die immer, das hat mich jetzt aber nicht interessiert und dann fängst du die blöde Bewertung an, obwohl es gar nicht um deinen Content geht, sondern sagen, das Thema hat mich nicht interessiert, deswegen mag ich immer lieber die kleinen Räume. Ja. Genau. Und wie gesagt, SEO.com waren, ich war sonst leider auf keiner, also mir hat sehr gefreut, dass SEO Day wieder stattgefunden hat und SEO.com, Grüße geht auch raus hier an Fabian Rossbacher für SEO Day und natürlich an das Team Hauser, sind ja beide, so, für SEO.com, das jetzt wieder macht, freut mich sehr. Fabian hat mich auch gefragt, ob ich irgendwas vortragen will, aber man, ich brauche, also wie gesagt, ich habe ja vorhin erzählt, man sitzt halt immer irgendwie da, ich habe jetzt irgendwie nichts up and running und dieses 10 lustige SEO-Tipps-Dinger, die man schnell zusammenkleben kann, finde ich auch so ein bisschen boring. Und wobei, wenn das Julian Zicki macht, finde ich immer sehr schön. Also der hat dann echt ein Händchen für, an der Stelle auch gegrüßt.
Da sitze ich auch immer drin.
Genau. Und da war mir einfach das, und ganz im Ernst, wir sind ausgebucht. Also was letztes, was ich jetzt brauche, sind noch mehr Leute, die anrufen. Die muss ich immer nur wegschicken. Also das kostet Arbeitszeit und bringt nichts. Und dementsprechend habe ich mich dann nur auf die Search und Reach, weil wir halt da auch tätig sind und dann und das echt, ich auch die anderen hören wollte, weil es spannend ist, gell? Und aber trotzdem habe ich mich sehr gefreut, dass sie wieder da sind und wir schicken natürlich unsere Mitarbeiter hin und da waren viele auf der SEO.com geschrieben und wie gesagt, lest unseren Recap oder lest ihn nicht, aber verlinkt ihn bitte, weil darum machen wir es ja eigentlich. Cool, und das war das da. Ansonsten hoffe ich, dass ich viele auf der SMX sehe, da würde mich ja schon drauf freuen.
Oh, wenn die mal wieder in Person stattfinden würde, wäre echt toll.
Ja, nächstes Jahr im März.
Ja, yeah, you never know. Man weiß ja nicht, was passiert.
Was soll passieren? Wir hatten die
Corona. Immer schön optimistisch bleiben.
Corona, nee, es braucht nicht optimistisch zu bleiben. FDP hat gesagt, das Thema ist durch, dann ist das durch. Das wird nicht passieren. Okay. Da wird nie wieder was passieren. Also es ist politisch entschieden. Da hat so ein Virus überhaupt keine Chance. Wenn so ein Lindner da reingehockt und dann Ende Gelände.
Der kriegt Angst und rennt raus, der Virus, wenn er den sieht.
Genau. Exakt.
Oh man.
So. Aber unter Sonstiges haben wir noch was Schönes, was du hast.
Ja, und zwar, wer die Einführungsfolge oder mein Interview angehört hat, ich bin ja neben SEO-Fachkraft auch noch Zyklus-Coachin, also weiblicher Zyklus. Und ich habe ein tolles Angebot, wer auch immer von den Zuhörerinnen oder Menstruierenden, die zuhören, Bock hat, das Thema Zyklus mal ein bisschen besser kennenzulernen. Für den habe ich gerade ein tolles Angebot, und zwar einen Zyklus-Adventskalender. Da kriegt ihr 24 Tage lang jeden Tag von mir einen Inhalt zugeschickt zum Thema Zyklus. Wir werden uns ums Thema Pille absetzen, was die Pille im Körper macht, PMS und Regelschmerzen beschäftigen. Und es gibt auch einen Live-Call, der da inklusive ist. Wir packen euch den Link in die Shownotes. Also es ist ein richtig toller Einstieg, wenn man sagt, ah, das Thema Zyklus, da wollte ich eigentlich auch schon immer mal was dazu hören. Dann meldet euch da gerne an. Ich freue mich.
Sehr cool, sehr cool. Nee, es ist ja auch, ich bin leider nicht die Zielgruppe.
Das aber ist trotzdem.
Man kann ja was über seine Frau lernen und
so ist
besser verstehen.
Man kann das auch seiner Frau schenken, so als netten Gruß. So, guck mal, ich weiß, du hast da jeden Monat irgendwie Stimmungsschwankungen oder Schmerzen und das tut mir total leid. Es gibt da ein Thema, das nennt sich Zyklusachtsamkeit, kannst du mal ein bisschen reinschnuppern. Also. Genau. Also die Herren können sich damit auch gerne mal beschäftigen. Das würde auch viel helfen.
Genau. So, und was kann ich dafür in die Shownotes schreiben, dass man da hinfindet?
Da kannst du meine Website reinschreiben.
Sehr gut.
Willst du das jetzt ein bisschen diktieren?
Ja, aber du kannst dir mal sagen, jetzt vielleicht lese ich ja die Shownotes.
Meine Website ist lisastober.de und da geht ihr auf die Coaching-Angebote. Das findet ihr oben im Menü und da findet ihr den Link. Auch auf der Startseite findet ihr den Link zum Produkt.
Sehr cool. Cool. Dann würde ich sagen, dann sind wir damit durch. Und jetzt finden die Leute auch hin. Verstehst du? Sonst ist es so, okay.
Ja, da hast du total recht. Ich würde ja immer lesen gehen, aber ich kann ja nicht immer von mir ausgehen, ne?
Ja, ja, also ich meine, ich höre ja viel Podcasts. Wenn du die so hörst, so und bist auf dem Arbeitsweg oder so, und das Ding ist fertig und springt in den nächsten, dann ist halt der halt weg aus meinem Podcatcher. Dann kann ich auf die Shownotes nicht mehr zugreifen. Also klar, ich kann natürlich zurückgehen, das Ding suchen, was richtig aber ist. Also ich sage, geh dann wieder auf das Ding, aber das sind halt 18 Klicks, weißt du? Also
dann nochmal zur Wiederholung: lisastober alles am Stück.de.
Genau, sehr cool, sehr cool.
Ah, wunderbar. Machen wir denn noch eine Sendung vor Weihnachten oder dürfen wir den Leuten jetzt schon eine schöne Weihnachtszeit wünschen?
Ich glaube, wir finden die jetzt schon, weil wenn wir immer am letzten Freitag auflegen, das ist, glaube ich, zwischen den Jahren, das wird nichts werden, würde ich stark vermuten.
Na, dann wünsche ich allen eine schöne Weihnachtszeit und besinnliche Weihnachten.
Schöne Adventszeit, da geht jetzt ja eh los, also das passt dann ja.
Ja, wunderbar. Sind wir just in time.
Genau, super. Dann bis ins neue Jahr 2023 kommt.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür. Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch. Und jetzt rank well.